Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Buch Rut, und zwar aus Rut Kapitel 2. Rut Kapitel 2, und wir hören zunächst das gesamte Kapitel. Rut Kapitel 2, wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ähren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her, und er sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht über die Schnitter, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen bis jetzt. Sie bleibt auch lange zu Hause sitzen. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht, und sie neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter, er aber gab ihr geröstetes Korn. Und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ähren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ährenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und sie trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naomi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sagte auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naomi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigst. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Meine Brüder und meine Schwestern, nachdem wir in zwei Predigten uns unter das erste Kapitel des Buches Ruth gestellt hatten, ist es schön, nun auch miteinander auf das zweite Kapitel achten und hören und es hören zu dürfen. Der Grundton des ersten Kapitels war eher trist. Man kann sagen, was wir dort lasen, war deprimierend. Es war entmutigend. Eigentlich war es geradezu lähmend. Wenn das alles ist, was vom Reich Gottes gesagt werden kann, als das, was wir dort lesen. Wir waren einer Frau begegnet, die so übervoll war mit ihren eigenen Problemen, dass sie keinerlei Blick für ihre Schwiegertochter hatte. Ruth, sie hatte doch den lebensentscheidenden Entschluss gefasst, sich dem Volk Gottes anzuschließen. Und daraufhin hätte sie eigentlich von der Naomi aufgenommen werden müssen. Oder vielleicht ist es sogar besser zu sagen, aufgefangen werden müssen. Aber Naomi, sie fing ihre Schwiegertochter nicht auf. Das Gegenteil war der Fall. Durch ihr selbstbezogenes Verhalten stieß sie die Ruth immer weiter zurück. Nun muss man nicht jedes Wort für bare Münze nehmen, das aus dem Mund von jemandem kommt, der in tiefer Erbitterung seine Galle überlaufen lässt. Aber so viel ist aus all dem Reden Naemis deutlich geworden. Naemi legte mitunter einen zynischen Unglauben an den Tag. Und in ihrer auf sich selbst fixierten Einstellung ließ sie sich von nichts und von niemandem irritieren und schon gar nicht von Ruth. Obgleich diese Frau doch den Namen Naemi hatte, was so viel meint wie Lieblichkeit, bekam Ruth in ihrer Schwiegermutter das Volk Gottes nicht von ihrer lieblichen, von ihrer attraktiven Seite zu sehen. Und wenn wir dann noch einmal einen Blick auf die letzte Aussage des ersten Kapitels werfen, dann heißt es dort, dass Naemi zusammen mit Ruth in Bethlehem eintraf am Anfang der Gerstenernte. Ruth 1, Vers 22. Aber auch dieses schöne, dieses herrliche Wort, es bedeutete für Naemi jedenfalls keine Perspektive. Es bewies doch augenscheinlich das Ende der Hungersnot. Aber das rüttelte diese verhärmte Frau nicht wach. Mara wollte sie genannt werden. Bitterkeit. Wie gut ist es, dass sich die Bethlehemiter auf diesen Wunsch der Naemi nicht einließen. In Kapitel 2, also dem Kapitel für heute, sehen wir, wie Naemi durch das, was sie zusammen mit Ruth in Bethlehem erlebte, aus dem Kerker ihrer selbstverschuldeten Einigelung herausgelangte. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema auf dem Heimweg ins Volk Gottes. Auf dem Heimweg ins Volk Gottes. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, zaghafte Schritte in das Volk Gottes. Zweitens, keine menschlichen Methoden oder Tricks, sondern Gottes verborgenes Ziehen. Und drittens, von außen kommende willkommen heißen und in das Volk Gottes einfügen. Kommen wir zum ersten Punkt. Zaghafte Schritte in das Volk Gottes. An Naemi konnten wir in vieler Hinsicht lernen, wie man sich als Teil des Volkes Gottes nicht verhalten soll. Und da ist es geradezu eine Erquickung, in Kapitel 2 jemanden kennenzulernen. Er heißt Boas, der die Gemeinde Gottes von einer ganz anderen Seite zeigt. Boas, er gehörte zur Familie des Elimelech. Das wird uns zweimal gesagt, in Vers 1 und in Vers 3. Er war Bethlehemiter. Mit anderen Worten, er hatte genau wie Naemi die raue, die brutale, gott- und gesetzlose Richterzeit erfahren. Auch er hatte unter dem drückenden Elend der Hungersnot gelitten. Und beim Thema der Not und des Leids gab es also keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Naemi einerseits und andererseits Boas. Aber einen gewichtigen Unterschied gab es. Obwohl Boas in vieler Weise ebenfalls schwere Zeiten durchgemacht hatte, wurde Boas dadurch nicht mürrisch oder vergrämt. Eher scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Boas tritt uns hier als ein reifer Mann entgegen, als ein Mann, der mit großer Aufmerksamkeit Ruth, diese von außen kommende Frau im Auge behielt. Er war nicht auf sich selbst fixiert. Vielmehr nahm er die unsichere und prekäre Lage dieser Moabitin wahr. Und deswegen war er in der Lage, Ruth aufzufangen. In Boas sehen wir einen Mann, der Lust an den Geboten Gottes hatte. Darum war er in der Lage, mit feinem Einfühlungsvermögen und mit findigen Ideen zu einem weisen, ich sag mal erwachsenen Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu gelangen. Wir könnten hier jetzt einmal innehalten und die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die im Großen und Ganzen das Gleiche durchmachen, so unterschiedlich auf die Ereignisse, die ihnen widerfahren, reagieren? Während der eine griesgrämig und verbittert wird, reift der andere. Er wächst. Er nimmt sich in seinem Herzen gerade angesichts der erfahrenen Widerwärtigkeiten vor, dem Herrn noch williger, noch konsequenter, noch fröhlicher zu dienen. Aber lassen wir diese Frage hier einmal offen. Vermutlich ist es auch kaum möglich, eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage zu geben. Immerhin will ich uns schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass der Gegensatz zwischen Naemi und Boas nicht bleibend war. Wir werden sehen, schlussendlich trägt die Reife des Boas über die unzufriedene Ungläubigkeit der Naemi den Sieg davon. Boas durfte als das Instrument in der Hand Gottes fungieren, damit Naemi ihre Lieblichkeit wiedergewinnen konnte. Und von daher können wir an Boas erkennen, was der Geist Gottes in seiner Gemeinde vermag. Achten wir einmal auf die feine Atmosphäre, in die wir in Kapitel 2 eingeführt werden. Ich lese noch einmal Ruth Kapitel 2, Vers 4. Und siehe, Boas kam aus Bethlehem her und er sprach zu den Schnittern, also zu den Erntehelfern, der Herr sei mit euch. Und dann antworteten sie ihm, der Herr segne dich. Fast fühlt man sich beim Hören dieser Worte an einen lutherischen Gottesdienst erinnert, in dem zu Beginn der Pfarrer und die Gemeinde einander grüßen. Der Pastor ruft häufig singend, der Herr sei mit euch, und die Gemeinde antwortet dann, und mit deinem Geist. Dort auf dem Ackerfeld des Boas lebte das Volk Gottes. Dort war die Gemeinde Gottes anwesend, und zwar im Gottesdienst des Alltags, also im Gottesdienst der täglichen Arbeit. Bitte erinnern wir uns daran, was wir vorhin in der ersten Schriftlesung lasen. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Jakobus 1, Vers 27. Es gibt den Gottesdienst am Sonntag, aber es gibt auch den Gottesdienst am Montag. Es mag sein, dass dieser letztere heutzutage nur noch selten vorkommt. Ich meine damit, dass Christen gemeinsam in einer Atmosphäre des Arbeitsfriedens miteinander im Alltag arbeiten. Aber in früheren Jahrzehnten, etwa noch im 19. Jahrhundert, soll derartiges vorgekommen sein. Andererseits aber wollen wir die Vergangenheit auch nicht idealisieren. Zumindest fällt es auf, dass Boas, der seine Arbeiter in dieser Weise begrüßte, dreimal in diesem Kapitel sie dazu anhielt, sich gegenüber Ruth korrekt zu verhalten. Einmal heißt es, habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll, Vers 9, Dann noch einmal Vers 15. Und Boas gebot seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und dann noch einmal in Vers 16. Ihr sollt sie nicht schelten oder nicht hart anfahren, nicht beschämen. Vers 16. Am Ende des Kapitels sagte Naomi sogar zu Ruth: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld angreife. Vers 22. Kurzum, es besteht kein Grund, die Vergangenheit zu idealisieren. Übrigens sollten wir bei diesen Aussagen keineswegs nur an Aufdringlichkeit in sexuellem Sinn denken. Heute würde man vielleicht von Anmachen sprechen. In diesen Aufforderungen geht es wohl vornehmlich darum, dass Ruth die Möglichkeit gegeben wurde, sich auf den Äckern des Boas wie selbstverständlich aufzuhalten. Und dieses hatte Gott in seinem Gesetz mehrfach geboten. Ich lese nur einmal eine einzige Stelle, aber es findet sich mehrfach im Gesetz Gottes. In 3. Mose 19 heißt es: Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Aber offenkundig war es trotz des Gebotes Gottes nicht ohne weiteres möglich, dass sich die Armen, dass sich die Fremdlinge, dass sich die Witwen und Waisen auf den Feldern Bethlehems zum Ährenauflesen frei bewegen konnten. Auch darin zeigt sich die Grobheit, die Härte, die Kälte der Richterzeit. Beschämt sie nicht, muss Boas sagen. Stellt die Ruth nicht bloß. Aber insgesamt macht der Bericht in Kapitel 2 über die Ereignisse auf dem Acker des Boas unser Herz warm. Diese erwärmende Atmosphäre. Sie bricht gerade dann durch, wenn Boas erscheint. Besonders zeigt sich dies daran, wie Boas die Moabitin Ruth behandelt, wie er mit ihr umgeht. Am Anfang des Kapitels hatte Ruth es noch schwer. Gleich zu Beginn des Kapitels steht zwar ein Satz, der eine gewisse Erwartung aufruft. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen Blutsverwandten, der war ein sehr angesehener oder auch ein sehr vermögender Mann aus dem Geschlecht des Elimelech. Und sein Name war Boas. Er war ein sehr bedeutender, ein vermögender Mann. Das musste für die beiden aus der Fremde gekommenen Witwen eigentlich hoffnungsvoll klingen. Doch zunächst ist nichts von dieser hoffnungsvollen Perspektive wahrzunehmen. Ruth selbst wusste nichts von Boas. Und Naomi kam nicht auf den Gedanken, ihre Schwiegertochter auf Boas hinzuweisen. Und so musste Boas und Naomi, so musste Ruth zunächst tief, sehr tief unten durch, zusammen mit Naomi. Und in Vers 2 des zweiten Kapitels lesen wir, dass Ruth selbst es war, die die Initiative ergriff und zu ihrer Schwiegermutter sagte: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ähren auflesen bei dem, hinter dem, in dessen Auge ich Gnade finde. Wie gesagt, Gott hatte das in seinem Gesetz als eine Form der Armenhilfe angeordnet. Doch bitte sagen wir nicht zu schnell, das war doch für Ruth und für Naomi die Lösung. Dieses Gesetz hatte doch Gott genau für solche Leute gegeben, die arm waren oder als Fremdlinge im Land lebten. Und demnach hatten die beiden Frauen einen zweifachen Rechtsanspruch auf das Sammeln der Ähren. Formal ist das korrekt, ja. Aber trotzdem wäre es vordergründig gedacht. Es ging eben auch darum, mit wem man auf den Feldern zu tun bekam. Und hier schaute Ruth aus nach dem, der ihr geneigt ist, in dessen Augen sie Gnade findet, wie es in Vers 2 heißt. Ich sagte bereits, dass in diesem Kapitel mehrfach Boas zu seinen Männern sagte, ich übersetze es einmal anders, als es die Schlachter 2000-Übersetzung macht, beschämt sie nicht, stellt sie nicht bloß. Und genau dies erfährt jemand als Problem, der von außen in das Volk Gottes kommt. Man erweist ihm zwar Hilfe, aber man macht das so, dass man ihn dabei beschämt. Es geht also um die Frage, wie man dem Betreffenden Hilfe erweist. Und nicht selten ist nämlich Hilfe erweisen verknüpft mit einem subtilen Demütigen desjenigen, dem man Hilfe leistet. Boas hatte die Gefahr erkannt, dass man von oben herab hilft. Das Auftreten von Boas gegenüber Ruth gibt davon Zeugnis, dass er die Hinzugekommene nicht verletzen will, indem er ihr hilft, sondern dass er beim Helfen auf ihre Ehre bedacht ist. Er leistet ihr Hilfe, aber er bemüht sich dabei, sie nicht zu erniedrigen. Er achtet ihre Würde als Frau und nicht zuletzt ihre Würde als Mensch. Im Gegensatz dazu hatte Naomi für derartiges keinerlei Fingerspitzengefühl. Als Ruth der Naomi den Vorschlag machte, aufs Feld hinauszugehen und die liegen gebliebenen Ähren aufzulösen, dort, wo ihr das zugestanden werde, reagierte ihre Schwiegermutter, indem sie erklärte, geh, meine Tochter. Der Vorschlag Ruths erzeugt von großer Demut. Und dann kommt ein solcher magerer Kommentar. Wenig sensibel, wenig mitfühlend. Es klingt so wie, tu, was du nicht lassen kannst. Oder wenn es dir weiterhilft, dann mach das. Im Grunde hatte Naomi noch immer, wie es in Kapitel 1, Vers 18 heißt, aufgehört, Ruth zuzureden. Offenkundig beschränkten sich ihre Worte gegenüber ihrer Schwiegertochter nach wie vor auf das Allernotwendigste. Man redete aber nicht viel. Kein Wort der Ermutigung für Ruth, die sich durch ihr Angebot so verletzlich machte. Denn selbstverständlich war es möglich, dass sie auf einem der verstreuten Felder rund um Bethlehem in die falschen Hände geriet. Und Naomi sagte zu Ruth noch nicht einmal, der Herr sei mit dir, also das, was Boas zu seinen Erntehelfern sagte. Und so stand Ruth zunächst ziemlich alleine da, während ihrer ersten zaghaften Schritte hinein in das Volk Gottes. Mein zweiter Punkt. Keine menschlichen Methoden oder Tricks, sondern Gottes verborgenes Ziehen. Ihr Lieben, wenn wir weiterlesen in Vers 3, dann stoßen wir auf eine merkwürdige Aussage. Es heißt dort, so ging sie, also Ruth, hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. Es traf sich aber. Andere Übersetzungen fügen hier hinzu, es traf sich aber von ungefähr. In der alten Elberfelder Übersetzung ist das Hebräische sogar wiedergegeben mit sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Und wenn wir diesen Vers so übersetzen, dann stolpern wir sofort über diese Aussage. Zufällig? Durch Zufall? Das gibt es doch gar nicht. Müssen wir hier nicht dem Schreiber ins Wort fallen und sagen, alles ist Gottes Führung, alles untersteht der Vorsehung Gottes. Es heißt doch, nicht ein Haar wird von unserem Haupte fallen, ohne den Willen des himmlischen Vaters. Der Epheserbrief lehrt, dass Gott alles nach dem Rat seines Willens lenkt, Epheser 1, Vers 11. Und in Sonntag 10 des Heidelberger Katechismus wird sogar ausdrücklich gelehrt, dass nichts in dieser Welt durch Zufall geschieht. Wie verhalten sich diese Aussagen zu der Bemerkung hier in Ruth Kapitel 2 über den Zufall beziehungsweise über das, was sich so traf, was sich so ereignete? Antwort: Natürlich leitet Gott alles. Und das weiß selbstverständlich auch der durch den Heiligen Geist inspirierte Schreiber des Buches Ruth. Aber an dieser Stelle soll mit der Bemerkung durch Zufall oder es traf sich so, es ereignete sich so, zum Ausdruck gebracht werden, dass keinerlei menschliche Berechnungen im Spiel waren. Es lag keine durch Menschen gemachte Strategie vor. Menschliches Planen, Taktieren, Kalkulieren und Arrangieren, das lag völlig außerhalb von Ruths Verhalten. Ruth hatte absolut auch keine Ahnung von Boas. Aber trotzdem, warum heißt es hier nicht, dass Gott es so verfügte, dass Gott auf das Feld von Boas, dass Ruth auf das Feld von Boas geriet? Diese Frage stellt sich ja umso mehr, als wir hier am Wendepunkt des Buches Ruth stehen. Hätte gerade jetzt nicht nachdrücklich vermerkt werden müssen, dass es Gott ist, der hier am Handeln ist, anstatt dass eine so verdeckte, so verstohlene Formulierung verwendet wird? Es ereignete sich, es passierte zufällig. Ihr Lieben, ich vermute, der Grund liegt darin, dass es an dieser Stelle dem Heiligen Geist wichtig ist, so nahe wie möglich die Ereignisse aus der Perspektive Ruths zu skizzieren. Der Heilige Geist nimmt uns in die Erfahrungsperspektive der Ruth hinein, sodass wir sozusagen Schritt für Schritt ihren Weg mit ihr mitgehen. Und das ist der Grund, warum nicht die Leitung Gottes betont wird oder gar zentral in den Mittelpunkt gerückt wird, obwohl diese natürlich, wenn wir das ganze Buch überblicken, gerade hier mit Händen zu greifen ist. Lassen wir uns aber auch durch diese Formulierung veranlassen, einmal an uns die Frage zu richten: Wann sprechen glaubende Menschen von Zufall oder zufällig? Ich denke, dass sie in den Situationen so formulieren, wenn sie sich nicht angreifbar machen wollen. Oder auch dann, wenn sie nicht zu sehr ihr Leben dem anderen ausliefern möchten. Es kann Situationen geben, in denen wir die Leitung Gottes in unserem Leben vermuten. Aber dann zögern wir trotzdem, mit großen Worten zu sprechen. Anders formuliert, für ein Zeugnis in einer Gemeindeveranstaltung reicht es nicht. Außerdem hat uns unsere Lebenserfahrung gelehrt, vorsichtig zu sein. Gerade auch angesichts dessen, dass vielfach recht eindimensional Zeugnis abgelegt wird. Ich habe einen Schlüssel verloren, ich habe gebetet und ihn dann wiedergefunden. Von daher verhalten wir uns vorsichtiger, zurückhaltender, wohlweislich. Und tatsächlich, wie oft haben wir nicht auch schon gemeint, siehe, hier ist die Hand Gottes. Wir dachten, sie eindeutig festgestellt zu haben, Aber dann lief es doch anders, als wir es vorher eingeschätzt hatten, dass es laufen müsse. Auf die Dauer haben uns solche Erfahrungen zur Vorsicht gemahnt. Wir sind gegenüber unseren Denkkonstruktionen kritischer geworden. Wir haben gelernt, unsere hochgestimmten Zeugnisse sind keineswegs dasselbe wie Geistesfülle. Und so kamen wir dann zu dem Schluss, dass wir den Namen des Herrn nicht eitel gebrauchen wollen, wie wir uns das dann selbst erklären. Und eine ähnliche Einstellung meine ich auch hier zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Der Berichterstatter schreibt aus dem Blickwinkel der Ruth, und Ruth war alles andere als darauf bedacht, sich irgendwie religiös zu präsentieren. Im Buch Jona lesen wir einmal, der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona 2, Vers 1. Und dort heißt es nicht, zufällig schwamm ein großer Fisch an der Stelle vorbei, an der Jona gerade am Ertrinken war. Aber der Kernunterschied zwischen dem Buch Jona und dem Buch Ruth liegt in Folgendem. Das Buch Jona ist ein prophetisches Buch. Der Heilige Geist hat dieses Buch aus der Perspektive Gottes inspiriert. Er schildert uns in diesem Buch die Wirklichkeit von oben, aus himmlischem Blickwinkel. Und im Vergleich dazu beschreibt das Buch Ruth das Leben eher von unten. Und von daher lässt es die Führungen Gottes durchschimmern, aber verhüllt. Übrigens ist in diesem Punkt das Buch Ruth mit dem Buch Esther vergleichbar. Im Buch Esther kommt das Wort Gott nicht ein einziges Mal vor, geschweige denn, dass da ausdrücklich von Gottes Leitung die Rede ist. Und doch erkennen wir im Buch Esther auf jeder Seite Gott, sein Handeln, seine Führungen. Aber eben, wir entdecken es verhüllt, verborgen, verdeckt. Gleichwohl wollen wir das festhalten. Von dem Moment an, an dem Ruth den Acker des Boas betrat, verlief die Kurve ihres Lebens aufwärts. Von nun an scheint alles so zu laufen, dass sie, die bis dahin so erniedrigt worden war, nun erhöht wurde. Ruth hatte ihren Mann verloren. Sie hatte ihr Heimatland verlassen. Sie lebte in der Fremde und wurde von Naomi keineswegs unterstützend behandelt. Aber als dann Boas auf dem Acker erschien, da ließ er Ruth nicht fühlen, dass sie eben nur eine arme Frau war. Und zwar nun hier in Bethlehem hat sie Unterschlupf gefunden, aber eben ist sie doch eine Außenstehende, eine Fremde. Nein, Boas behandelte diese Frau mit Respekt und mit Achtung. Das Gesetz über die Ähren, die für die Armen liegen, bleiben sollten, das war für Boas nicht nur eine Vorschrift, die man eben nun einmal einhalten musste, weil sie in der Bibel steht, im Sinn von, ich kann auch nichts dagegen machen, dass Gott das angeordnet hat. Vielmehr verstand Boas dieses Gebot Gottes als einen Appell, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten, Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu üben. Und somit kann uns Boas ein Vorbild dienen für jemanden, der in rechter Weise mit den Geboten Gottes umging. Er interpretierte die Befehle des Herrn nicht als die großen Maschen eines Netzes, durch die man dann, wenn es darauf ankommt, hindurchschlüpfen kann. Jedenfalls dann, wenn man es geschickt und clever anstellt. Er war nicht wie die Pharisäer, die mit Hilfe der von ihnen eigenmächtig aufgestellten Regeln sich immer wieder dem Gesetz Gottes zu entziehen wussten. Boas dachte umgekehrt. Er wusste sich an die Gebote Gottes gebunden. Ich sage einmal, er ging mit den Geboten Gottes im Sinn der Bergpredigt um. Ruth, sie sollte nicht nur hinter den Schnittern her und auch nicht nur zwischen den Gerben auflesen, sondern Boas befahl ausdrücklich seinen Arbeiten, ihr sollt auch aus den Ährenbündeln etwas für sie herausziehen und es dann liegen lassen, damit sie es auflösen kann. Vers 16. Also mit anderen Worten, lass doch einmal absichtlich, unabsichtlich etwas fallen. Übrigens verkündete Boas auch nirgendwo, es ist gut für Ruth, dass sie so tief unten durch musste. Da kann man wenigstens jetzt gut einschätzen, ob sie es auch wahrhaftig so meint, wenn sie jetzt zum Volk Gottes gehört, kommt. Nicht wie hart können Menschen, auch Christen, im Blick auf andere sein. Nein, Boas tat alles, um die Ruth so weit wie möglich ihr entgegenzukommen, sie aufzunehmen, aufzufangen. Wenn du Durst hast, geh dann an die Gefäße und trinke von dem, was die Knechte schöpfen, Vers 9. Und dann Vers 14, komm hierher und iss von dem Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Wenn man Brot in Essig tauchte, das war damals eine Delikatesse. Überhaupt war nicht die Handlungsweise des Boas von Bedeutung, sondern auch sein dazugehöriges Sprechen. Handlungen ohne Worte haben wenig Wert. Ohne Wort bleibt jedes Tun, wie gut auch immer es gemeint ist, ein Blindgänger. Man weiß nicht, was es bedeutet. Erst in den Worten kommen die Motive zum Ausdruck. Der Apostel Petrus schreibt einmal über einen Wandel ohne Worte in 1. Petrus 3. Und zwar im Blick auf das Verhalten gläubiger Ehefrauen gegenüber ihren ungläubigen Männern. Aber ihr Lieben, dort in 1. Petrus 3 liegt eine andere Situation vor. Dort war die Lage die, dass der Worte schon genug gefallen waren. Und ein weiteres Reden den Wandel, das Verhalten nur beschädigt hätte. Im Blick auf eine solche Situation wendet sich Petrus an die ungläubige Ehefrau und gebietet ihr, höre jetzt einmal auf zu reden. Höre auf, mit Worten zu missionieren, denn dein Ehemann kennt die Wahrheit. Aber selbst wenn du jetzt den Mund hältst, ist das kein Grund. Und darum geht es dem Apostel Petrus, aufzuhören, Gutes zu tun. Petrus sagt also einer solchen Ehefrau, fahre damit fort, dich weiterhin gut gegenüber deinem Ehemann zu verhalten. Wende dich nicht von deinem ungläubigen Ehemann innerlich ab, gehe nicht auf innere Distanz zu ihm, aber jetzt halte deinen Mund, denn der Worte sind genug gefallen. Darum geht es in 1. Petrus 3. bei der Anweisung eines Wandels ohne Worte. Aber hier in Ruth 2 liegt eine andere Konstellation vor. Hier ist Boas geradezu verpflichtet zu sprechen, damit die Moabitin das Handeln des Boas richtig versteht, richtig einordnen kann. Und auch begreift, ihr Lieben, dass das alles nicht menschlichem Trick sind, sondern allein durch Gottes verborgene Führungen sie dorthin gekommen ist. Damit komme ich zum dritten Punkt. Von außen kommende willkommen heißen und in das Volk Gottes einfügen. Ruth richtete an Boas sogar die Frage in Vers 10, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Ruth sah sich also immer noch als Fremde, als eine, die nicht dazugehört. Und aufschlussreich ist, wie Boas ihr antwortete. Ich umschreibe es einmal. Ich habe um ein paar Ecken herum gehört, was du für deine Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes und wie du deine Eltern, deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor gar nicht kanntest. Der Herr vergelte dein Tun und voll sei dein Lohn. Eigentlich im Hebräischen, unverkürzt falle dein Lohn von dem Herrn dir zuteil, von dem Gott Israels, unter dessen Flügel du gekommen bist, dich bei Gott zu bergen. Die Verse 11 und 12. Boas wusste sich für die von außen Gekommene verantwortlich. Er wusste, Ruth war gekommen, um sich zu bergen, um ihre Heimat nun innerhalb des Volkes Gottes zu finden. Und was für eine schöne, was für eine ausdrucksstarke Sprache wählte Boas. Du bist gekommen zu dem Gott Israels, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Also so wie ein Küken unter den Fittichen der Glucke Zuflucht nimmt, so hast du nun Schutz im Volk Gottes gesucht. Mit anderen Worten, Boas sagt, auch du, Ruth, du ehemalige Moabitin, gehörst hinein in den Bund Gottes. Und dass hier jemand gekommen ist, der sich bei Gott, dem Herrn, bergen möchte, das hat auch für das Konsequenzen für das Verhalten derjenigen, die bereits länger zum Volk Gottes gehören. Ihre Aufgabe ist es, soweit es irgend möglich ist, den neu hinzugekommenen eine Heimat, einen Schutzraum zu bieten. Und genau dies tat Boas in geradezu vorbildlicher Weise. Boas strebte danach gegenüber Ruth die Ehre des Volkes Gottes hochzuhalten und damit auch Gottes eigene Ehre, sodass Ruth in Bethlehem einen Zufluchtsort fand und das Wirklichkeit wurde, was Ruth bereits eher ausgesprochen hatte. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Boas wusste, dass man nicht zu einem Armen sagen kann, wie es später Jakobus in seinem Brief scharf kritisiert, gehe hin in Frieden, Gott wird dich schon versorgen, wärme dich und sättige dich. Jakobus 2, Vers 16. Dass Boas genau dieses verstand, das macht den Unterschied aus zwischen Naemi und Boas. Und dabei ist es ferner bemerkenswert, dass Boas nicht etwa zu seinem Vorarbeiter ging und sich über Naemi empörte, etwa im Sinn von, es ist doch geradezu schändlich, wie sich diese Naemi gegenüber ihrer doch so netten Schwiegertochter verhält und wie sie diese junge Moabitin immer wieder beschämt hat. Nein, Boas gab sich gegenüber Dritten nicht moralisierend entrüstet. Vielmehr begriff er, dass durch den Mangel, der durch das ungute Verhalten Naemis entstanden war, ihm nun umso mehr die Gelegenheit geboten wurde, das gegenüber Ruth bisher Versäumte wieder gut zu machen, heilend aufzutreten. Haben wir bemerkt, dass Boas die Ruth segnete und sie dabei lobte? Vers 12, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil. Möglicherweise schien Ruth bei den Worten von Boas verlegen geworden zu sein. Das jedenfalls scheinen die etwas stammelnden, etwas holprigen Worte nahezulegen, die Ruth darauf erwiderte. Sie sagte in Vers 13 dann: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Wie oft missbrauchen wir die Wahrheit, dass alles Gnade ist, dadurch, dass wir darauf verzichten zu loben und stattdessen immer nur ermahnen. Ich muss da immer an einen Arzt denken, der sich in einem christlichen Dorf Tag und Nacht aufopferte und dann einmal resignierend feststellte: Wenn die Christen sterben, dann geht das auf mein Konto. Dann habe ich etwas falsch gemacht. Wenn sie dagegen gesund werden, dann war es der Herr. Dies ist eine Verdrehung des christlichen Glaubens. Bekommen wir es als Christen hin, auch einmal einem Bruder, einer Schwester ein lobendes, anerkennendes Wort zu sagen, etwa ein Ehemann seiner Frau, die tagtäglich für die Familie ihre Kraft einsetzt. Denken wir an Sprüche 31. Es kann sein, dass die Frau dann beim ersten Mal den Verdacht schöpft, er hat bestimmt etwas Dummes angestellt, weil er mich lobt, oder aber er hat etwas zu verbergen oder er ist krank. Aber Ruth befand sich hier in einer Übergangssituation. Sie machte gerade den Prozess des Hineinkommens in das Volk Gottes durch. Und das Bemerkenswerte ist, dass Boas für dieses nicht einfache Geschehen einen klaren Blick hatte. Und wie gut ist es, wenn auch heute in die Gemeinde Hineinkommende als solche wahrgenommen werden. Und dabei ist es sehr nützlich, wenn sich jeder von uns klar macht, dass keiner von uns hier aufgrund seiner Natur zur Gemeinde gehört. Indem Boas Ruth in freundlicher Weise willkommen hieß, ist uns Boas ein vorbildliches Mitglied innerhalb des Volkes Gottes. Boas trachtete danach, Ruth in das Volk Gottes zu integrieren. In einigen Christen wohnt, Gott sei Dank, der Geist Christi sehr deutlich. Und wir wollen froh sein, dass wir dieses an Boas sehen und lernen können, nachdem wir über Naemi in den letzten beiden Predigten anderes vermelden mussten. Achten wir aber nun auch auf die Reaktion Naemis, als Ruth am Abend mit einer riesengroßen Menge Getreide heinkam. Ein Eva Gerste. Das sind ungefähr, es ist nicht ganz deutlich, 22 bis 36 Liter. Aber gigantisch viel. Naemi brach in einen Freudenruf aus. Vers 19. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Und da sagte sie zu ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: der Mann, bei dem ich gearbeitet habe, heißt Boas. Als Naemi hörte, dass Ruth bei Boas die Ähren aufgelesen hatte, da schrillten bei ihr augenblicklich alle Glocken. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Vers 20. Naemi, sie wachte geradezu jäh aus ihrer bisherigen geistlichen Narkose auf. Bisher hatte sie in ihrer geistlichen Betäubung die Lieblichkeit des Bundes Gottes verschlafen. Sie, die bis dahin die Attraktivität der Beziehung Gottes zu seinem Volk überhaupt nicht in den Blick bekam, sah auf einmal wieder den Glanz von Gottes Bund. Als einst Naemi in Moab gehört hatte, dass Gott, der Herr in Bethlehem, seinem Volk wieder Brot geschenkt hatte, da war sie zwar zurückgekehrt, aber eigentlich war sie wie eine Schlafwandlerin hineingezogen, als sie auf dem Weg nach Bethlehem ihre Schwiegertochter als eine Tochter und als Schwester im Herrn hinzubekam. Da regierte sie völlig desinteressiert, abweisend, kühl. Sie zeigte keinerlei Freude darüber. Aber nun, da auf einmal Boas ganz unerwartet als Wohltäter ihren Lebensweg kreuzte und in ihr Leben trat, da rief sie aus: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht entzogen hat, weder an den Lebenden noch an den Toten. Das klingt anders als: Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitterkeit angetan. Naemi erfasste jetzt erneut die Güte, die Lieblichkeit, die Bundestreue des Herrn. Es war Gott, der Naemi, der schon so lange an ihr tätig war, nun wirkte. Nun hatte sie es endlich gemerkt. Nun sah sie plötzlich noch mehr. Der Mann ist ja mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Die Aussage, er gehört zu unseren Lösern, ist eine nähere Erläuterung ihres ersten Ausrufs. Er ist mit uns verwandt. Und was Naemi damit feststellte, ja, das wusste sie irgendwie schon vorher. Oder richtiger, sie wusste, dass Boas ein Löser war. Sie wusste es aber doch nicht. Auf jeden Fall hatte sie mit Ruth über Boas nie gesprochen. Bis dahin war dieses Wissen gleichsam totes Kapital. Ähnlich wie für uns Weihnachten totes Kapital ist, wenn wir angesichts des Kommens Christi in diese Welt nur oder jedenfalls vor allem an die zu erledigende Weihnachtspost denken. Oder wie reagieren wir beim Hören auf das versöhnende Leiden Christi und seine leibliche Auferstehung? Wenn wir dies innerlich nur kommentieren mit "Na wenn schon", dann haben wir nicht verstanden, was dieses Heilsereignis für uns heißt. Wenn wir aber die Kraft seiner Auferstehung erkennen und wenn wir merken, dass die Vergebung unserer Schuld zu einer heilenden und verwandelnden Realität in unserem Leben wird, dann hat unsere Glaubenserkenntnis ein anderes Format. Dann wird das bisher tote Kapital, das wir irgendwo wussten, das wird dann lebendig. Boas, er gehört zu unseren Lösern, so formuliert es Naemi. Ja, noch einmal, das hatte Naemi irgendwie auch schon gewusst. Aber nun wusste sie es wirklich. Und durch diese greifbare Erkenntnis trat bei Naemi eine Lebensveränderung ein. Hören wir genau hin. Naemi sprach hier zum ersten Mal im Blick auf Ruth von uns. Haben wir es gemerkt? Er ist mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Lösern, Vers 20. Naemi schloss die Ruth plötzlich ein. Ruth, du gehörst dazu. Und wie hatte sich damit das Denken Naemis verändert? Bis dahin ging es bei ihr nach der Devise: Ich, meiner, mir, mich. Naemi sah nur sich selbst und ihre Probleme. Sie hatte nicht einmal wirklich realisiert, dass Ruth neben ihr ging. Auf einmal aber sah Naemi den riesigen Berg an Getreide und sie erblickte dahinter den freundlichen Boas und sie erkannte zum ersten Mal Ruth als jemand, die Teil des Volkes Gottes ist. Und ihr kam eine Idee. Du Ruth, der Mann ist mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. An diesem Abend haben die beiden Frauen sicher noch viel miteinander gesprochen. Das legt der letzte Vers des Kapitels nahe, in dem es so vielsagend heißt: Ruth wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Natürlich hatte Ruth auch schon vorher bei Naemi gewohnt, oder richtiger, Ruth hatte im Haus der Naemi irgendwo eine Übernachtungsgelegenheit zur Verfügung gestellt bekommen. Aber Ruth wohnte bis dahin nicht wirklich bei Naemi. Stattdessen wohnte sie neben ihr. Jetzt aber wohnten die beiden Frauen wirklich zusammen. Die Gleichgültigkeit, mit der Naemi bis dahin der Ruth begegnet war, die war gewichen. Zugunsten der Sorge um Ruth, so wie Boas dieses durch sein Verhalten vorbildlich zum Ausdruck gebracht hatte. Ihr Lieben, bitten wir Gott, den Herrn, dass er uns Boase in unsere Gemeinde schenkt. Naemis haben wir meistens genug. Also Menschen, die mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt sind. Boase gibt es seltener. Es sind Menschen, die in schwierigen Zeiten, vergessen wir nicht den geschichtlichen Hintergrund dieses Büchleins, die Richterzeit, trotzdem froh ihren Glauben leben und dadurch auffallen, dass sie für andere einen Blick haben, dass sie auf andere zugehen, dass sie willkommen heißen und in das Volk Gottes einzufügen trachten. So vollzog sich damals der Heimweg hinein in das Volk Gottes bei Ruth und auch bei Naemi. Und nicht wirklich anders verhält es sich heute. Amen.